Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist ein schrecklicher Vorfall.
Das war natürlich der Moment, vor dem viele seit Monaten gewarnt haben. Im Osten von Polen ist eine Rakete eingeschlagen.
Und es ist jetzt notwendig, dass sorgfältig aufgeklärt wird, wie es dazu gekommen ist, dass diese Zerstörungen dort angerichtet werden konnten.
Woher diese Rakete kam, wer sie abgeschossen hat, darüber wurde heute viel spekuliert.
We have no indication that this was the result of a deliberate attack.
Der Zwischenfall zeigt auf jeden Fall, wie leicht der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch überschwappen kann auf die Nachbarländer.
Es ist Teil der Verheerung und der Vernichtung, die durch diesen Krieg stattfindet, jeden Tag.
Norbert Röttgen von der CDU, NATO-Chef Jens Stoltenberg und Olaf Scholz hier bei uns im O-Ton. Wir kriegen gleich Einzelheiten von Peter Sawicki in Warschau. Und dieser Raketeneinschlag, der hat natürlich auch den G20-Gipfel in Bali überschattet.
War will only bring devastation. Therefore, we must stop the war.
Krieg richtet immer nur Zerstörung an, deshalb Schluss damit, sagt Indonesiens Präsident Joko Widodo. Was genau da in Bali verabredet wurde, welche Botschaft an Moskau von diesem Treffen ausgeht, darüber habe ich mit Stefan Detjen gesprochen, für uns in Bali mit dabei. Und er hat mir unter anderem den riesigen Unterschied erklärt zwischen den englischen Wörtern most and many. Das Gespräch mit Stefan Detjen ab Minute 11. Heute ist Mittwoch, der 16. November 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Und wir gehen erstmal nach Warschau zu unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Hallo, Peter.
Hi, Tobias.
Wie geht die polnische Regierung mit dieser ganzen Situation um?
Man kann sagen, betont gelassen, fast schon ein bisschen verschwiegen. Das ist hier so ein kleiner Vorwurf, der hier und da geäußert wird. Also man, wenn wir das kurz rekonstruieren, gestern Nachmittag, das ist ja die offizielle Bestätigung, gegen 15.30 Uhr immerhin schon, gab es diese Explosion in dem Ort Przeworów in Südostpolen, nahe der ukrainischen Grenze. 5, 6, 7 Kilometer heißt es, befindet sich die Stelle, wo es die Explosion gab, von der ukrainischen Grenze entfernt. Am Abend gegen 18 Uhr erfuhr man, dass es eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats geben soll. Man wusste da noch nicht so richtig, worum es da ging. Diese Sitzung begann dann um 19 Uhr, dauerte auch 3 Stunden und erst dann im Laufe der Zeit erfuhr man so langsam offiziell, was vorgefallen sein könnte. Medien hatten dann im Laufe des Abends schon angefangen, darüber zu berichten, weil er immer mehr herauskam oder immer mehr Indizien. Es gab Bilder von vor Ort und so weiter, Augenzeugenberichte. Aber eben die Tatsache, dass es sich um eine russische Rakete russischer Bauart, wie auch immer man das formuliert, handelt, das kam erst nach und nach heraus. Und man war da aber auch sehr vorsichtig eben bei dem, was man sagt, wie man es formuliert und hat da zum Beispiel auch gestern keine Fragen wirklich beantwortet, um da eben sich nicht rhetorisch aufs Glatteis zu begeben. Und heute Mittag war dann eben auch in Polen, gab es sozusagen die Bestätigung, die weitgehende Bestätigung dessen, was zum Beispiel es von Seiten der USA an Informationen gegeben hatte, dass es eben kein gezielter Angriff auf Polen gewesen sei. Das hat man hier mehrfach betont. Also kein Angriff auf die NATO sozusagen, kein Angriff auf ein NATO-Land und somit auf die gesamte NATO. Ein unglücklicher Unfall stattdessen. Eine Rakete aus russischer Produktion, die höchstwahrscheinlich von der ukrainischen Flugabwehr stamme, die versucht habe, eben einen russischen Angriff abzufangen. Also eine russische Rakete, die die Ukraine treffen sollte. So, und da ist man noch so ein bisschen genauer ins Detail gegangen, was für ein Typ das ist, wann die wohl gebaut worden sei. Also da eben betont, mit Nachdruck sozusagen betont, dass das jetzt ja nicht die ganz große Eskalation letztlich ist, die man gestern ja zumindest zeitweise befürchtet hat.
Also eine deutliche Entwarnung in Warschau. Wie geht denn die polnische Öffentlichkeit mit dieser ganzen Situation um?
Also gestern gab es sicherlich schon bei vielen diesen Gedanken, dass da jetzt ein wie auch immer gearteter Angriff von Russland aus möglicherweise auf Polen vonstatten gegangen sei oder dass zumindest eben es eine russische Rakete gewesen ist, die von Russland aus abgefeuert wurde. Und da hat man sich sicherlich oft die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich dann eben dieses Überschwappen, dieses unmittelbare Überschwappen auch der Kampfhandlungen auf polnisches und dann damit eben auf NATO-Gebiet. Zum Beispiel auch die Leute vor Ort, die man da befragt hat in diesem Ort Przeworów, die haben dann auch so Gedanken geäußert, ist das jetzt ein russischer Angriff auf uns? Die Sorge ist dann nach und nach kleiner geworden. Zuletzt war dieser Krieg dann gefühlt doch einigermaßen weit weg, zumindest was die Kampfhandlungen angeht. Aber sagen auch viele Experten hier, es ist fast schon überraschend, dass erst jetzt so ein Vorfall tatsächlich stattfindet, denn beispielsweise die westukrainische Region rund um Lviv, die ist ja schon mehrfach beschossen worden, gestern ja dann auch. Und in diesem Zusammenhang, das hat man eben betont, ist dieser Vorfall eben, hat sich dieser Vorfall ereignet und Russland trage zu 100% politisch dafür die Verantwortung, diese zwei Personen, diese zwei Männer, die da gestern getötet wurden, also ein Traktor mit einem Anhänger wurde da getroffen, ist explodiert. Diese zwei Todesopfer, das sind sozusagen die ersten polnischen Opfer des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Das ist die unumstößliche Linie, die man hier gemeinsam politisch, gesellschaftlich jetzt formuliert.
Peter, jetzt ist es ja so, dass die Ukraine seit gestern einen Beschuss erlebt mit russischen Raketen wie seit Monaten nicht. Eskaliert dieser Krieg gerade?
Aus ukrainischer Sicht eher nicht, weil es die Fortsetzung dessen ist, was man gewohnt ist, was man seit Wochen letztlich erlebt, auch wenn das quantitativ gestern vielleicht nochmal eine neue Stufe gewesen ist. Aber so zynisch das klingt, das hat viele auch schon nicht überrascht, als es denn die ersten Meldungen nachmittags gab, dass dann beispielsweise da zunächst auf Kiew Raketen niedergingen, weil das ja zuletzt quasi im Wochenrhythmus so gewesen ist, dass immer häufiger eben auch zivile Infrastruktur und vor allem eben die Energieinfrastruktur als Ziel Russland sich da sozusagen herausgepickt hat, um die Ukraine da gezielt zu schwächen, zu zermürben. Und auch von dort hört man eben auch, dass da jetzt Polen in Mitleidenschaft gezogen wurde, möglicherweise eben nur in Anführungszeichen per Kollateralschaden, dass das auch eine Frage der Zeit war. Man hat sich dann natürlich auch solidarisch geäußert und gezeigt, aber eben dann mit Nachdruck hingewiesen, dass dieser Krieg andauert und dass es in dem Sinne eskalieren könnte, als dass sich solche Vorfälle schlicht und ergreifend wiederholen könnten, das Risiko jedenfalls steige, je länger der Krieg dauere, dass es sowas in Polen, vielleicht auch in anderen Ländern vorkommen könnte.
Welche Gedanken macht man sich dann jetzt gerade in Polen beispielsweise über die Luftabwehr an der polnisch-ukrainischen Grenze?
Das ist eine Debatte, die jetzt deutlich mehr Fahrt aufnimmt. Es haben sich schon viele heute Fachleute, Politiker dazu zu Wort gemeldet. Man hat sich gefragt, warum hat die Flugabwehr im Rahmen der NATO in dem Fall nicht funktioniert? Also offenbar nicht funktioniert, denn das wird ja darauf hingewiesen, dass es ja eine NATO, gemeinsame NATO-Flugabwehr ja an für sich gibt. Polen selber hat da auch nochmal vor einigen Monaten eine Initiative ergriffen, beziehungsweise da selbst investiert, das Patriot-System aus den USA, das wird hier sozusagen gerade aufgebaut, befindet sich, wenn ich das jetzt richtig gerade in Erinnerung habe, in so einer Endtestphase und soll bald dann umfassender gefechtsbereit sein sozusagen und dann eben eine umfassendere Flugabwehr garantieren, als das bisher der Fall ist. Aktuell konnte man zum Beispiel jetzt auch lesen, gibt es zum Beispiel das HIMARS-System, Mehrfachraketenwerfer, kennen wir aus der Ukraine, die USA haben die da dahin geliefert. Die gibt es in Polen dann auch, wie es heißt, die dann unmittelbar zum Beispiel Vorfälle wie den gestrigen im besten Fall unterbinden können, was dann in dem Fall nicht funktioniert hat. Und jetzt drängt man darauf, dass die Flugabwehr in Polen deutlich stärker, also schneller und auch stärker ausgebaut wird. Denn die bisherigen Vereinbarungen, also die Rede ist davon, dass zwei solche Patriot-Systeme in Polen aus den USA stationiert werden sollen, dass das dann deutlich mehr sein sollen als bisher.
Okay, Peter, jetzt haben wir also diesen Raketeneinschlag gestern. Erstmal hat es große Unruhe gegeben, dann jetzt Entwarnung. Du hast es gesagt, die polnische Regierung sagt es. Wir haben es auch gehört von Jens Stoltenberg von der NATO. Es war kein absichtlicher Angriff Russlands. Ist die Sache damit erledigt?
Nein, also einerseits wegen dieser Debatte rund um die Flugabwehr. Das wird auf jeden Fall noch weiter ein Thema sein. Derzeit dauern zu dieser Stunde noch die politischen Gespräche innerhalb Polens. Ja, was man da sozusagen noch in Zusammenarbeit mit der NATO noch an Schritten auf den Weg bringen will. Die Rede ist jetzt aktuell davon, dass der Artikel 4, also der Konsultationen auf NATO-Ebene auslöst, dass der wahrscheinlich vorerst nicht aktiviert wird, aber man behalte sich das in der Hinterhand. Aber zum Beispiel wird auch hier bereits diskutiert, dass solange der Krieg eben dauert, auch in Polen eben das Risiko für Kollateralschäden weiter da ist, wahrscheinlich noch größer werden wird und dass man auch die Ukraine umso stärker derzeit unterstützen muss. Die Ukraine dann gegebenenfalls auch mit besseren Luftabwehr, Flugabwehrsystem ausstattet und möglicherweise auch Kampfflugzeuge liefert, damit es eben zu solchen Vorfällen auch gar nicht erst kommen kann. Und man bleibt hier auch bei der Losung in Polen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss, auch ganz explizit aus polnischer Sicht.
Peter Sawicki in Warschau, vielen Dank.
Gerne.
Jetzt hier vor der Squashhalle, weil hier sonst überall in diesem Hotel, in diesem Resort, wo die deutsche Delegation auch wohnt, ständig im Hintergrund, wenn ich jetzt hier rausgehe, hörst du das wahrscheinlich, irgendwelche Wasserfälle rauschen und plätschern und Brunnen und Swimmingpools und... Aber jetzt gehe ich wieder zurück in die ruhige Ecke.
Stefan Detjen war das heute an diesem Mittwochmorgen noch auf Bali, am Tagungsort des G20-Gipfels, wieder auf der Suche nach dem richtigen Ort für unsere Gesprächsverbindung. Ich habe mit ihm kurz vor 10 Uhr deutscher Zeit gesprochen, kurz vor dem Ende dieses Gipfels, kurz vor seinem Rückflug nach Deutschland. Da war der Eindruck der Nachrichten aus Polen noch ganz frisch.
Also ich komme jetzt gerade aus der Abschlusspressekonferenz mit dem Bundeskanzler. Und Olaf Scholz hat dran festgehalten, an der Kommunikation, die wir auch gestern gehört haben. Dieser Gipfel war ein großer Erfolg und er ist auch bei der Linie geblieben, die wir den ganzen Tag über indonesischer Zeit jetzt heute hier gesehen haben, mit Blick auf diesen Raketeneinschlag in Polen, nämlich sehr, sehr vorsichtig zu sein. Derjenige, der am weitesten gegangen ist am Morgen nach einem Treffen der G7-Partner, das war der amerikanische Präsident Joe Biden, der ziemlich deutlich gesagt hat, wir haben Erkenntnisse, wenn man sich die Flugbahn anschaut, dass diese Rakete nicht aus Russland abgeschossen wurde. Und das sind dann offenbar Hinweise darauf, dass es sich da um eine ukrainische Luftabwehrrakete gehandelt hat, die fehlgeleitet worden ist. Das ist Stand jetzt, Tobias, du hast gesagt, es ist morgens deutscher Zeit noch. Das ist Stand jetzt die Erkenntnis, die wir hier haben. Und jedenfalls Olaf Scholz war eben auch mit Blick darauf nochmal sehr vorsichtig, hat das auch nicht in der Wortwahl von Joe Biden gesagt, sondern zurückhaltender, abwartend. Und nochmal betont, das muss jetzt alles erstmal genau untersucht werden.
Was ist da heute Morgen passiert? Da haben sich die NATO-Mitglieder unter den G20 zusammengesetzt und beraten.
Ja, das hat Scholz eben nochmal gesagt, dass es die NATO-Mitglieder waren. Und es gibt ein Bild davon und da sieht man, das sind nicht alle NATO-Mitglieder, so wie Scholz das gesagt hat, denn einer fehlt, Erdogan. Also es wurde hier gesagt, das sei sehr spontan gegangen und sehr schnell und da habe Erdogan nicht dazukommen können. Da bin ich nicht so ganz sicher. Mal gucken. Also es wurde auch am Morgen gesagt, es sind die G7, die zusammensitzen. Und die sah man dann auch mit den EU-Vertretern Ursula von der Leyen und Charles Michel. Also die haben sich zusammengesetzt. Olaf Scholz ist auch nachts geweckt worden. Diese Nachrichten von dem Einschlag in Polen, die kamen ja am ganz frühen Morgen hiesiger Zeit. Kurz nach 3 Uhr war das. Also Scholz ist geweckt worden. Und dann hat man offenbar sehr schnell vereinbart, sich am Morgen gleich als erstes hier zusammenzusetzen.
Stefan, wenn wir uns jetzt diesen ganzen G20-Gipfel anschauen, auch mit der Abschlusserklärung, ich bin mir sicher, da kannst du gleich noch was zu sagen. Kann man sagen, das war ein Anti-Putin-Gipfel?
Nein, ich glaube, so kann man das nicht sagen, auch wenn das die Lesart ist, die jetzt von westlicher Seite verbreitet wird, also mit dieser Betonung, dass das faktisch eine Verurteilung von Putin gewesen ist. Das ist es nicht. Wenn man sich das anschaut, die Erklärung, dann ist da eben die Formulierung gewählt, Ziffer 3, gleich auf der ersten von 16 Seiten. Most members strongly condemned the war in Ukraine and stressed it is causing immense humane suffering. Also most members strongly condemn, die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine sehr deutlich. Das ist die Formulierung, die man gewählt hat. Aber nach dem, was wir gehört haben, ist da auch sehr, sehr hart drum gerungen worden. Es gibt so eine Kommuniqué-Sprache in der internationalen Diplomatie und dann gibt es da so feine Nuancierungen eben. Es sind nicht alle, nicht the G20 strongly condemned, sondern most members. Das ist aber mehr als eine Formulierung, die offenbar auch eine ganze Zeit lang im Raum stand. Many members. Most ist aber gleichzeitig auch wieder die realistische Beschreibung, denn unter diesen G20 waren es ja zunächst mal nur China und Indien, die sich bei den UN-Abstimmungen, auf die da auch verwiesen wird, enthalten haben, also sich der Verurteilung des russischen Angriffs nicht angeschlossen hatten. Und das ist jetzt hier auch in diesem Wording inkorporiert, indem man eben darauf verwiesen hat, es waren sich nicht alle einig, es gab andere Meinungsäußerungen und dann eben explizit auf diese UN-Abstimmung, die beiden, die es in der Generalversammlung der Vereinten Nationen gegeben hat, verwiesen wird.
Und dieses Abschlusspapier, das haben jetzt aber tatsächlich alle 20 unterzeichnet?
Ich kann das jetzt noch gar nicht sagen, ob das wirklich unterzeichnet wurde. Das wäre unüblich bei diesen G20-Gipfeln. Das wird, so ist das da meistens und so hat die indonesische Präsidentschaft das wohl auch im Entstehungsprozess auf der Sherpa-Ebene gehandhabt. Das wird konsentiert, also man spricht nochmal darüber und nach dem, was wir wissen und gehört haben, ist das jetzt bei der letzten Arbeitssitzung allenfalls so gewesen, dass gefragt wurde, gibt es da noch Einwände dagegen? Denn das war ja so, dieses Papier lag schon von Beginn an auf dem Tisch. Das ist auf der Sherpa-Ebene, also auf der Ebene der Chefberater, ausgehandelt worden. Und das war auch für mich total überraschend. Wir haben ja auch gesprochen und ich habe auch am Anfang noch gesagt, da wird bestimmt sehr hart drum gerungen werden und das ist bis zum Schluss offen, ob es da eine gemeinsame Erklärung gibt. Das war vor diesem Gipfel in der Tat der Fall. Aber es ist dann so gewesen, dass man tatsächlich zu Beginn schon diese Erklärung hatte und da auch schon klar war, dass auch Russland dieser Formulierung zustimmt. Und wir haben das dann von Lavrov gehört, der gesagt hat, ja, das ist so, die meisten haben uns da wieder mal verurteilt, aber da steht ja auch drin, da gab es, wie er gesagt hat, alternative Auffassungen dazu und er hat gesagt, damit können wir leben.
Meinst du tatsächlich, ist das Lavrovs Sicht oder verkauft er das nur so, dass er damit zufrieden ist? Oder kann es auch sein, dass Russland, auch Sergei Lavrov, sich hier unter Druck gesetzt gefühlt hat und gesagt, wenn ich jetzt hier ausschere, wirft das ein wirklich übles Bild auf Russland?
Also nach meinem Eindruck, der ist geprägt von Vertretern mit den westlichen Delegationen, aber ich hatte auch Gelegenheit, mit dem Sprecher der indonesischen Präsidentschaft zu sprechen. Ich habe mit russischen Journalisten gesprochen, an die ich rankam. Also nach diesem Eindruck ergibt sich ein Gesamtbild und würde ich das so interpretieren, dass sich Russland irgendwie damit abgefunden hat und wahrscheinlich auch damit gerechnet hat, dass man hier in eine isolierte Situation gerät. Das wird ja auch ein entscheidender Grund dafür gewesen sein, dass Wladimir Putin hier nicht hingekommen ist. Dass er also gewusst hat, da ist eigentlich nicht viel für ihn zu gewinnen. Und das ist die Botschaft, und die wird, glaube ich, zu Recht verbreitet jetzt von der westlichen Seite, dass dieser Gipfel demonstriert hat, dass Putin da doch sehr allein steht. Wenn es auch nicht so ist, dass er von allen hier verurteilt worden ist, aber dass gleichzeitig auch diejenigen, China, Indien, viele der südlichen Länder, die ja als Gäste dabei waren, Macky Sall, der senegalesische Präsident, der eine wichtige Rolle in der Afrikanischen Union spielt, dass die doch auch nicht mehr bereit waren, jetzt sich auf die Seite von Putin zu stellen, den Westen jetzt hier scharf zu kritisieren, sondern dass alle gesehen haben, das ist eigentlich ein Störenfried, der alle bei dem Ziel stört, dass diese G20 ja von Anfang an ein, das muss man sich ja nochmal in Erinnerung rufen, diese G20 ist eine Vereinigung, die eigentlich aus Finanzministertreffen hervorgegangen ist und dann 1999 auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs gehoben wurde. Das hatte aber einen ganz klar finanzpolitischen und wirtschaftlichen Fokus am Anfang und war ein Gremium, in dem man versucht hat, globale Wirtschafts- und Finanzkrisen abzufedern und Gegenmaßnahmen zu beschließen. Und dann ist es immer mehr zu diesem Gremium geworden, bei dem alle großen globalen Krisen, Klimawandel, Covid und jetzt dieser Krieg in der Ukraine verhandelt werden. Und ich glaube, das ist jetzt auch in den Monaten seit Beginn des Krieges gelungen, doch sehr breit plausibel zu machen, auch in den afrikanischen Ländern, in Asien, dass das kein europäischer Regionalkonflikt ist, um den sich der Westen eben irgendwie mit Putin kümmern muss und da was bereinigen muss, sondern dass es ein Krieg ist, der, wenn wir Nahrungsmittelketten anschauen, globale Auswirkungen hat, der global die Wirtschaft ins Wanken bringt, Lieferketten unterbricht durch die Sanktionsregime und so, dass man wirklich ein gemeinsames Interesse hat, dass das zu einem Ende kommt und doch auch erkennt, da muss man Putin adressieren, wenn es um die Beendigung geht und dann vor allen Dingen, wenn es darum geht, eine weitere Eskalation, vor allen Dingen nukleare Eskalation zu verhindern.
Stefan, es ist ja tatsächlich sehr interessant, wie dieser G20-Gipfel da in den letzten Jahren sein Gesicht verändert hat. Wenn ich dich richtig verstehe, tut dieser Konflikt, dieser Ukraine-Krieg jetzt nochmal ein Übriges dazu, um diesem Treffen, diesem Format eine etwas neue Bedeutung zu geben. Mich würde trotzdem auch nochmal interessieren, gerade China, auch Indien, dass die da jetzt sich sozusagen an die Seite des Westens stellen und auf Distanz gehen zu Russland. Das hat mich schon überrascht. Was vermutest du, was ist da das Kalkül?
Also ich wäre vorsichtig mit der These, dass die sich auf die Seite des Westens stellen. Oder nochmal anders gesagt, ich würde dem widersprechen. Die stehen nicht an der Seite des Westens, aber sie stehen eben auch nicht mehr an der Seite Russlands, wie sie das mal standen. Wenn wir uns mal erinnern, das war ein paar Tage vor dem Krieg, am 4. Februar, als Wladimir Putin und Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident, ein wirklich denkwürdiges, umfangreiches Dokument über eine geopolitische Partnerschaft zwischen Russland und China unterzeichnet haben. Eine eindrucksvolle Dokumentation der Gemeinsamkeit dieser autoritären, diktatorischen Regime in Moskau und Peking am Anfang dieses Jahres. Dann kommt kurz danach Putin und überfällt die Ukraine und vieles spricht dafür, wir haben da keinen handfesten Beleg dafür, aber vieles spricht dafür, dass Putin auch seinen vermeintlichen neuen Partner Xi Jinping damit überrascht und verärgert hat, dass das nicht so geplant war. Denn auch wenn man dieses Dokument liest, dann geht es um das Interesse, eine stabile geopolitische Ordnung herzustellen, die sich von der Ordnung der Vergangenheit vor allen Dingen dadurch unterscheidet, dass das gebrochen wird, was man eine amerikanische Dominanz und Hegemonie nennt. Aber nicht, dass jetzt Russland anfängt, seine imperialen Ambitionen in Europa kriegerisch auszuleben. Das ist sicherlich auch von den Chinesen nicht gutiert worden. Und jetzt ist der Punkt gewesen, zunächst bei der Reise von Olaf Scholz nach Peking und jetzt bei seinem Gespräch mit Xi Jinping, dem Gespräch von Xi Jinping mit US-Präsident Biden, dass sich die Chinesen damit haben zitieren lassen, dass sie gewarnt haben vor einer nuklearen Eskalation des Krieges. Das wird vom Westen jetzt als ein großer Erfolg, als eine Distanzierung Chinas von Wladimir Putin dargestellt. Jetzt muss man dazu sagen, das Interessante ist, dass es das nicht im O-Ton von Xi Jinping gibt. Das haben wir im O-Ton nur zunächst von Scholz gehabt und jetzt von Joseph Biden, die das beide übereinstimmend gesagt haben. Aber es gab dann im Anschluss von Olaf Scholz, von dem Besuch von Olaf Scholz, eine Erklärung des chinesischen Außenministeriums, in der das auch nochmal bestätigt wurde, dass sich beide darin einig gewesen seien, dass nukleare Eskalationen nicht in Kauf genommen werden dürfen. Und so ist es berechtigt, es so zu interpretieren, dass auch Xi Jinping, dass auch Peking Wladimir Putin hier ein Warnsignal gesendet hat und eine sehr deutliche rote Linie aufgezeichnet hat.
Und ich lese jetzt immer in Kommentaren gerade, dass dieser Schritt, dieser Erfolg auch ein Erfolg von Olaf Scholz ist und seiner Diplomatie im Vorfeld dieses G20-Gipfels. Wie siehst du das?
Ja, das sieht er natürlich so. Er hat das eben in seiner Pressekonferenz auch so angedeutet, hat gesagt, das sei sehr wichtig gewesen, dass auch er da im Vorfeld viele Gespräche geführt hat. So hat er das sinngemäß gesagt. Er hat ja verschiedentlich gesagt, wie wichtig das doch gewesen sei, dass er nach Peking gefahren ist und dort mit Xi Jinping gesprochen hat. Da ist auch hörbar, wie ihn das gestört hat, dass er dafür so scharf in die Kritik geraten ist, auch aus der eigenen Koalition heraus, sodass er jetzt mit guten Gründen sagt, da seht ihr, das war doch sinnvoll. Also das wird jetzt auch aus dem Umfeld des Kanzlers als Anlass genutzt, am Ende des ersten Jahres von Olaf Scholzens Kanzlerschaft ein Bild zu zeichnen, dass dieser Bundeskanzler in krisenhaften Zeiten durch eine beharrliche Diplomatie im Hintergrund, durch Gespräche mit afrikanischen Staaten, da wird immer wieder verwiesen, durch die Einladung von Staaten aus dem sogenannten globalen Süden auf den G7-Gipfel nach Elmau. Indonesien war da dabei, Senegal, Südafrika und andere. Also, dass er da Brücken gebaut hat, dass er da Diplomatie betrieben hat, die jetzt ihre Früchte trägt. Da ist was dran. Das war eine richtige Diplomatie. Es ist nicht die Erfindung von Olaf Scholz gewesen. Auch bei früheren G7-Gipfeln hatte man immer diese sogenannten Outreach-Programme zu Staaten in den globalen Süden. Er hat sich da in eine diplomatische Tradition der Bundesregierung gestellt. Aber sicherlich ist das eine grundsätzlich richtige Justierung der deutschen Haltung gewesen, zu sagen, das ist ganz wichtig, jetzt da Partner unter den neuen und aufstrebenden wirtschaftlichen, aber auch politischen Mächten in anderen Teilen der Welt zu finden.
Gut, Stefan, also dieser G20-Gipfel geht jetzt also in diesen Minuten zu Ende. Wie geht das jetzt heute noch weiter?
Also wir sind jetzt hier in diesem Resort, in diesem deutschen Delegationshotel, warten darauf, dass der Kanzler noch, ich glaube, da gibt es noch zwei, drei Fernsehinterviews und dann ist hier allmählich Aufbruch, dann fahren wir zum Flughafen, steigen ins Flugzeug, dann gibt es 18 Stunden Rückflug, einschließlich Tankstopp in Abu Dhabi, also Nachtflug zurück und dann morgen ganz früh 7.15 Uhr Deutschlandfunk Primetime Landung in Berlin wieder. Und das ist dann das Ende einer sehr interessanten Reise, die ja nicht nur zu diesem G20-Gipfel führte, sondern das war auch sehr spannend vorher, die Stationen in Vietnam, in Hanoi und in Singapur.
Darüber haben wir ja am Montag gesprochen, für alle, die sich das nochmal anhören wollen. Das war die Montagsepisode mit Stefan Dethchen. Stefan, dann sage ich vielen Dank und komm gut nach Hause. Gute Rückreise.
Danke, Tobias. Tschüss.
Der Raketeneinschlag in Polen und der Abschluss des G20-Treffens auf Bali, das war der Tag an diesem 16. November 2022. Wir lesen immer gerne, wie unser Podcast ankommt, was gefällt, was nicht gefällt und vielleicht auch, welche Themen wir noch aufnehmen sollten. Der Tag at deutschlandfunk.de ist unser Briefkasten. Auf jeden Fall sind wir morgen wieder da, wieder ab 17 Uhr. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.